Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. Im August senden wir statt der gewohnten Magazine am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 18 bis 19 Uhr Literradio, Gespräche zu aktuellen literarischen Neuerscheinungen aus guten kleinen Verlagen.
Herzlich willkommen bei Literradio. Zu Gast bei mir ist heute Maria Weißenböck. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Und wir sprechen über ein sehr monumentales Werk, über den Amatoka-Epos von Sofia Androchowitsch, der auf Deutsch übersetzt wurde von Maria Weißenböck und Alexander Kratuchwil. Im Ukrainischen ist es ein Werk, auf Deutsch ist es im Residenzverlag erschienen in 3 Bänden. Die Geschichte von Romana, die Geschichte von Uljana und die Geschichte von Sophia. Vielleicht mal kurz, wie kommt man dazu, das 3 zu teilen?
Ursprünglich sollte das Buch als ein Buch erscheinen. Das war noch 2021, haben wir begonnen, daran zu arbeiten. Und dann hat 2022 ja leider Gottes der Krieg begonnen, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und dann war der Wunsch des Verlags da, natürlich so schnell wie möglich mit diesem Buch ans Lesepublikum zu gehen. Und es wurde dann mal das besprochen mit uns, mit der Autorin. Und die Autorin war eigentlich dann auch gleich einverstanden, dass wir das Buch teilen in 3 Teile. Im Grunde hat das Buch 4 Teile, aber wir haben jetzt Teil 1 und Teil 2 je als Buch. Und Teil 3 und 4, kann man sagen, sind dann im letzten Buch. Und es ist auch so, dass die Autorin, als sie diesen Roman geschrieben hat, gar nicht so sicher war, dass sie jetzt so ein riesiges, monumentales Werk schreiben will. Sie ist ausgegangen von eigentlich einem Roman im Roman, der hier im 3. Teil ist. Und um den herum hat sich dann dieses ganze Werk entsponnen, das ja ein Jahrhundert ukrainischer Geschichte umfasst und uns ein bisschen näher bringt und erklärt. Und deswegen war ja diese Idee, diese Geschichten ein bisschen aufzuteilen, gar nicht so fremd, weil für sie das natürlich auch einzelne Teile sind, die aber schon sehr eng miteinander verwoben sind.
Es sind, wenn wir vielleicht ein bisschen eingehen, also der erste Roman, die Geschichte von Romana, da geht es eben um einen Frontsoldaten von 2014, der sein Gedächtnis verliert.
Im Krieg in der Ostukraine eigentlich. Also er ist irgendwann in der Ostukraine stationiert gewesen oder Südostukraine.
Und also ist relativ in der Gegenwart angesiedelt. Der zweite Teil, die Geschichte von Uljana, da geht es dann um Familiengeschichte, eben um die Holocaustzeit und die Verbrechen in einer Kleinstadt. Es wird eine große Erschießung erzählt, aber es geht eigentlich vor allem um das Alltägliche, die alltäglichen Demütigungen und Morde, die passiert sind. Und es wird auch vermittelt, dass das nicht an einem Tag passiert ist, sondern der lange, unerträglich lange Zeitraum. Und im letzten Teil, die Geschichte von Sophia, geht es dann um die Sowjetzeit und die Verbrechen, die da passiert sind. Vor allem auch, was man kennt als die Ermordung der ukrainischen Intelligenz und Schriftsteller. Mhm. Und also es geht so um diese großen Teile und Rahmen, also am Schluss wird dann wieder die Rahmen, also der durchgehende Faden ist eigentlich die Romana, die Geschichte von Romana und ihrem Bogdan.
Bogdan, genau, ja. Das ist sozusagen die große Rahmenhandlung, die alle diese Geschichten dann einfängt, kann man sagen, weil hier natürlich auch eine Familiengeschichte erzählt wird. Es wird ja Romana, wenn ich da ganz kurz nochmal drauf eingehen darf, die Romana findet ja hier quasi ihren Ehemann, sie glaubt, ihn gefunden zu haben und er hat aber sein Gedächtnis verloren, er ist schwer verletzt, er kann sich an nichts erinnern und sie beginnt dann ihm seine Familiengeschichte zu erzählen. Sie ist hier die große Erzählerin in diesem Werk. Und sie erzählt ihm eben in diesem zweiten Band auch jetzt die Geschichte seiner Familie während des Zweiten Weltkrieges und natürlich noch viel rundherum. Aber das ist so eben dieser große Bogen, der hier gespannt wird und der auch am Ende wirklich sehr gut aufgeht, meiner Meinung nach. Also es werden die Fäden wirklich sehr gut zusammengeführt und ich hoffe auch, ich habe das Buch natürlich jetzt nicht als normale Leserin gelesen, kann ich sagen. Ich hoffe auch, dass man dann am Ende doch noch sich an alle Personen erinnern kann und auch alle diese Fäden dann wirklich auch für sich noch zusammenführen kann und das Buch dann Sinn macht, sagen wir so.
Ja, auf jeden Fall. Es sind die Bücher sehr unterschiedlich auch in der Erzählweise. Also das zweite sticht auch heraus, da werden die Fotoalben durchgeschaut und da wird eben immer ein Foto beschrieben, die eine Schwester von Uljana macht Fotos, also ein Mädchen, das Fotos macht. Man sieht dann oft nicht wirklich viel drauf und die Handlung ist dann oft sehr brutal oder steht auch im starken Kontrast dazu. Im dritten Teil wird das dann ein bisschen abgewandelt, weil dann die Facebook oder Instagram glaube ich, ja. Also die Romana teilt dann die Geschichte von Wiederfinden ihres Mannes und wie sie versucht, ihm sein Gedächtnis wiederzugeben und hat dann ganz viele Anhänger, die liken und teilen. Und im zweiten Teil geht es eben um eine Familie, also es geht auch um die Zeit eben, dass die jüdischen Familien eben verfolgt werden, teilweise versteckt werden, vor allem um eine, also um die Jugendliebe von Uljana, den Pinkas und seine Familie. Im dritten Teil, da wird dann nicht so der Fokus auf eine Familie gelegt, sondern da geht es um eigentlich die Masse der Schriftsteller, die verfolgt werden und auch um die Sinnlosigkeit, weil es völlig willkürlich ist, das System. Ja. Und da geht es auch, dass man die Einzelschicksale, die Masse auch an den Fass erschlägt.
Ja, ja. Also, wenn ich kurz zu den Fotos was sagen darf, also ich finde das wirklich, erstens haben Fotos als solches in dem Buch einfach eine sehr, sehr große Bedeutung. Es kommt ja auch ein Koffer mit Fotos eben vor, die in dem Archiv, in dem Roman arbeitet, abgegeben wird und das sind eben Fotos, Familienfotos von diesem Bogdan. Und das sind dann eben auch wieder diese Fotos, die im zweiten Band dann beschrieben werden. Und sie verwendet eben dieses Fotomaterial auch sehr symbolisch, also eben dieses Festhalten eines Moments. Das war eben da in dieser Zeit, Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, konnte man ja eben nur wenige Fotografien anfertigen. Da gab es ein, zwei, drei Versuche, um ein Bild oder eine Szene festzuhalten, ganz im Gegensatz zu den Instagram-Fotos dann im letzten Teil, wo man ja Millionen oder Tausende an Möglichkeiten hat, Fotos zu machen, sie dann auswählen kann, sie löschen kann und so weiter. Wir kennen das ja. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich finde es auch sehr schön, dass sie in diesem zweiten Band eben diese Fotos immer voranstellt. Sie werden dann beschrieben. Sie hatte teilweise wirklich auch Fotos vor sich. Also bei manchen Fotos hat sie gesagt, ja, das war dies und jenes Foto und das konnte man sich auch sogar irgendwo anschauen. Und am Anfang wurden wirklich auch sehr stark diese Fotos, die man sieht, beschrieben und ein bisschen eine Geschichte dazu. Und dann wandelt sich dann das aber gegen Ende hin oder je weiter dieses Buch geht, desto mehr steht die Geschichte im Vordergrund und die Geschehnisse, die ja auch sehr spannend sind und sehr grausam und sehr tragisch im Endeffekt. Und die Fotos werden zwar auch noch kurz beschrieben, aber die treten ein bisschen in den Hintergrund, finde ich. Also das hat sie wirklich sehr schön aufgebaut in diesem Band. Genau, und dass sie eben im dritten Band dann auch wieder auf Fotos zurückgreift, um ihre Geschichte auch nochmal hier ja auf Instagram dann zu illustrieren. Das finde ich dann auch eigentlich sehr geglückt.
Und das sind dann eben auch im Unterschied, also bei den Schwarz-Weiß-Fotos, echten Fotos, wird dann auch beschrieben, da verzieht das Kind gerade, die schaut grantig rein oder hat gerade geweint, also gerötete Augen. Und beim Instagram-Fotos sind das eben sehr inszenierte Fotos, sehr ausgewählte Fotos, die auch eben das Innenleben von der Romana gerade, also wenn sie gerade, wenn sie verzweifelt ist, dann zeigt sie Regenbilder. Ja. Also das ist auch so ein Spiegel ihrer Verfassung. Ja, ja. Es geht eben um diesen Bogdan, den Soldat, der sich an nichts mehr erinnert. Metapher dafür ist, also und auch der Titel, das Amadoka-Epos, kommt eben von dem Amadoka-See, dem Mythos, oder möchtest du da was sagen?
Ja, genau. Interessant ist, dass dieser Amadoka-See eigentlich in der Ukraine bis zum Erscheinen dieses Buches genauso unbekannt war, wie er bei uns ist. Also kein Mensch oder sehr wenige Menschen, sagen wir so, haben wahrscheinlich von dem See Amadoka jemals etwas gehört. Und es geht hier um einen See, der bereits von Herodot angeblich erwähnt wurde in seinen Historien und dann später in Landkarten wirklich zu finden war. Und es war ein riesengroßer See im Gebiet der heutigen Westukraine, der eben noch auf mittelalterlichen Karten zu finden war. Und plötzlich war dieser See weg. Und man wusste dann eben nicht, ist der See verschwunden oder hat es ihn vielleicht nie gegeben. Also dieser See ist jetzt eben auch so ein großes Mysterium, der auch eben dieses Erinnern so veranschaulichen soll. Es gibt hier eine Erinnerung, die vielleicht echt ist, vielleicht auch nicht echt ist. Eine Zeit lang wurde sie abgebildet, dann ist sie plötzlich verschwunden und dann wird sie plötzlich im Nachhinein wieder gefunden sozusagen und wieder aufgearbeitet. Es wird wieder geschaut, hat es diesen See gegeben oder nicht. Also es wird hier mit diesem, der Idee der Erinnerung ganz einfach gespielt. Genau, so das ist die Geschichte dieses Titels. Also sie hat auch dann wirklich, glaube ich, relativ aktiv nach etwas gesucht, das in dieser Landschaft vielleicht einmal gewesen ist und ist dann bei ihren Recherchen dann irgendwann auf diesen See gestoßen, die Autorin, und hat das dann sehr dankbar aufgegriffen.
Und das ist eben, es geht einerseits eben das persönliche Vergessen, eben ein Mensch, der alles vergessen hat und nicht mal seinen Namen mehr weiß und nichts wiedererkennt. Und dann das historische Vergessen. Also da gibt es eben auch, dass in der Sowjetzeit ja die Verbrechen des Holocausts nicht aufgearbeitet wurden und die Leute auch nicht drüber reden durften. Also dass die eben traumatisiert waren vom Krieg und das aber nichts sagen durften, nichts kritisieren durften. Und dann eben auch die Verbrechen in der Sowjetzeit, dass die eben auch nicht aufgearbeitet oder angesprochen werden
oder auch falsch dargestellt wurden, zum Beispiel von der sowjetischen Geschichtsschreibung. Und ich glaube, es geht hier wirklich einfach auch um das Gedächtnis der Ukraine, um ihr Geschichtsgedächtnis, sagen wir so, dass ja auch quasi noch, die Ukraine ist ja dann noch immer dabei, ihre Geschichte aufzuarbeiten, kann man sagen. Ja, also ein kleiner Exkurs, also in Österreich hat man ja diese Opferrolle Österreichs schon viel früher aufgearbeitet und ist ja dann zu dem Schluss gekommen, die Österreicher waren auch Täter, nicht nur Opfer. Ja, in der Ukraine ist dieser Prozess erst am Laufen. Und das ist auch etwas, das sie in ihrem Buch sehr gut verarbeitet hat. Das ist eben der zweite Band, wie die verschiedenen Menschen in der Holocaustzeit, in der Westukraine jetzt zum Beispiel, handeln konnten, was für Möglichkeiten sie hatten. Jetzt, sie konnten entweder kollaborieren, sie konnten stillschweigend versuchen, da irgendwie durchzukommen, oder sie konnten anderen helfen. Ja, also sie hatten ja ein gewisses Repertoire an Handlungsmöglichkeiten. Und dass es eben auch die gab, die aktiv mitgearbeitet haben und auch ermordet haben und auch, also in der SS zum Beispiel, mitgemacht haben. Und das ist etwas, das eben literarisch in der Ukraine da vielleicht sogar auch zum ersten Mal oder eins der ersten Male aufgegriffen wurde. Auch, dass die Ukrainer eben auch Täter waren.
Und bei Erscheinen hat der Roman eben auch viel Diskussion diesbezüglich, glaube ich, ausgelöst.
Ich glaube eigentlich gar nicht so viel Diskussion. Ich glaube, sie hat einmal erzählt, Sophia Andruchowitsch hat einmal erzählt, dass sie auch ein bisschen Angst hatte, wie der Roman wirklich aufgenommen wird, aber dass es dann eigentlich weniger kritische Stimmen gab, als sie befürchtet hatte, als dass gerade die junge Gesellschaft jetzt oder die jüngeren Teile der Gesellschaft doch schon auch sehr aufgeschlossen sind, die ja natürlich jetzt auch aktiver diese Literatur lesen und auch schon bereit sind, sich mit dem auseinanderzusetzen jetzt.
Und der Roman stellt eben sehr auf vielerlei Hinsicht die Frage nach Schuld, mit Täterschaft. Also es geht da um den Vater von Uljana, der eigentlich hilft, eben Leute verstecken im Wald, aber zugleich eben auch den Deutschen hilft, also in einer untergeordneten Funktion. Also er bringt niemanden um, aber er gräbt die Massengräber aus, also er schaufelt die Massengräber. Und da wird dann die Frage eben gestellt, was ist Schuld und inwiefern ist er schuldig? Und dann sind auch diese kleinen, also diese alltäglichen, also dass das ja die Nachbarn waren und es werden dann auch die Kleider von den Ermordeten oder der Schmuck wird von den...
Oder der Fotoapparat.
Genau, es stammt eben auch von einem jüdischen Fotograf. Und es wird aber auch das Elend beschrieben von den, in dem die Leute leben, also dass sie hungrig sind. Und Pinkas sagt dann auch am Schluss, denkt danach, also wie er schon lange einen Leidensweg und sich lange versteckt hat. Und er begegnet dann Deutschen und die kommen ihm, erscheinen ihm sehr schön als, und er denkt nach, warum. Und dann irgendwann kommt er drauf, die sind nicht, also normal Menschen und nicht eben völlig abgemagert, ausgehungert, ausgemergelt, wie alle anderen Menschen.
Ja.
Und das ist auch, also das wird auch beschrieben, die Situation, in der diese Verbrechen passiert sind.
Ja.
Wie war es? Also es ist keine leichte Lektüre, in jedem Fall jetzt als thematisch auch. Auch beim dritten Teil, wo es eben um die Sowjetzeit geht, da werden auch, wird auch eine, die große Erschießung, wo 1111 vor allem Autoren, Wissenschaftler, Forscher erschossen werden. Da wird die, diese Erschießung wird auch sehr genau beschrieben. Also es ist jetzt keine leichte Lektüre. Ja. Wie war das zum Übersetzen, wo man ja noch viel tiefer eintaucht in den Text, als wenn man nur liest?
Also diesen Teil, muss ich jetzt ehrlich sagen, den habe ich nicht übersetzt, den hat mein Kollege übersetzt, weil der sich auch wissenschaftlich einfach mit dieser Zeit in den 1930er Jahren auseinandersetzt, also mit der Literatur der 1930er Jahre. Und so war das ganz klar, dass das so sein Teil sein wird, wo ich auch sehr dankbar bin, weil es ist auch kein einfacher Teil, jetzt nicht nur deswegen, weil es sehr grausam ist, sondern auch, weil sehr viel Detailinformationen auch hineinverpackt sind, die man auch einmal dann recherchieren muss, wenn man sie noch nicht parat hat. Und er weiß da einfach schon sehr, sehr viel. Aber was jetzt den zweiten Band betrifft, ich muss sagen, dass ich im Prozess des Übersetzens dann doch ein Stück weit zurücktreten kann von der Geschichte, von der konkreten. Ja, es ist, man ist ja da dann doch in einer anderen, in einem anderen Modus, kann man sagen, oder in einer anderen Lesweise, weil man ja wirklich sich dann auch mal auf Wort, auf Satzebene begibt. Natürlich muss man danach auch wieder einen Schritt zurücktreten und sich auch wieder mehr vom Text anschauen und wieder einen weiteren Blick bekommen. Aber in dieser Phase, wo man so ganz nah am Text dran ist, gelingt es mir relativ gut, das draußen zu lassen, also dieses ganze Leid und diese schrecklichen Geschichten. Aber natürlich dann, wenn man Korrektur liest, also geht einem das schon irgendwann auch nah und man ist dann auch froh, wenn man irgendwann fertig ist damit, muss ich ehrlich sagen. Ja, also man wird es wahrscheinlich, also ich würde es wahrscheinlich nicht aushalten, jetzt nur so solche Literatur zu übersetzen, wo es um eben diese Verbrechen der Nazis in der Nazizeit geht und die auch wirklich teilweise detailreich beschrieben werden und dann natürlich auch sehr unter die Haut gehen.
Und auch, dass man begleitet die Menschen, manche entkommen für eine Weile und man schöpft Hoffnung und es ist aber, weil der Zeitraum so lang ist und auch ganz tragisch am, also weil dann eben die Deutschen schon abziehen und dann wieder, also die Zeiten waren ja ganz, das war ja nicht so klar, es ist aus, sondern dann sind viele wieder, also es ist ganz tragisch.
Ja, und das war ja vor allem auch diese Gegend, wo sich der Grenzverlauf so oft verschoben hat, wo das Gebiet einmal deutsch war und dann wieder russisch und dann wussten die Menschen auch einmal gar nicht, oh Gott, wer ist jetzt hier und wie müssen wir jetzt tun und so. Die Menschen haben sich auch immer darauf eingestellt, wer jetzt hier ist und wie, in welcher Sprache spreche ich zum Beispiel. Die konnten ja dort eigentlich auch viele Sprachen. Es wird dazu am Anfang auch eigentlich sehr schön dargestellt, wie dieses Leben in dieser kleinen Stadt mit den vielen Ethnien ja auch einmal funktioniert hat. Und es wird jetzt, glaube ich, nicht so sehr romantisiert, aber es wird ja auch darauf angespielt, dass es eine Zeit lang relativ gut eben funktioniert hat, dieses Zusammenleben, wo jeder seine Schule hatte, seine Sprache sprechen konnte, wo die Menschen eben viel mehrere Sprachen konnten und das auch selbstverständlich war, dass man dann eben vielleicht Polnisch und Deutsch und oder Jiddisch und Ukrainisch konnte.
Und es wird eben auch, wie groß die jüdische Gemeinschaft war und wie lebendig und auch das Wissen eben, wie viel da eigentlich auch Kultur und kulturgeschichtlich verloren gegangen ist.
Ja.
Also in allen Teilen, es ist unheimlich viel Hintergrundwissen, also im dritten Teil vor allem Literatur und auch, es gibt auch eine Rahmengeschichte, eben eine Pinsel, Künstler, der religiöse Statuen gemacht hat, die dann eben in der Sowjetzeit eher gefährdet waren, dass sie verbrannt werden als Brennholz. Also man lernt ganz viele Schichten von der Ukraine, ukrainischen Kultur kennen.
Ja, das ist wirklich auch sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Denn in dem Teil über die erschossene Wiedergeburt heißen diese Autoren der 1920er und 1930er Jahre, die eben fast alle dann erschossen wurden oder eben im Lager verstorben sind zum Beispiel. Die haben sich zum Beispiel, ja, wollten sich zurückbesinnen auf die ukrainischen Wurzeln. Die haben auch diese ukrainische Kultur sehr gefördert und haben da zurückgegriffen auf das ukrainische Barock des 18. Jahrhunderts. Und das waren eben zum Beispiel der Pinsel, der Johann Georg Pinsel, ein Bildhauer, war eine von diesen Persönlichkeiten. Und dann gibt es noch den Balschem Tov, auch aus dem 18. Jahrhundert, der Begründer des Kassidismus. Und der Skorvoda, ein osteuropäischer Philosoph, kann man sagen, der auch ganz wichtig war und für die Ukraine auch nach wie vor wichtig ist, auch aus dem 18. Jahrhundert. Und hier hat sie wirklich dann noch ganz schön beschrieben, ich weiß nicht mehr, wo das genau vorkommt, aber sie sagt dann, diese drei, die haben zur selben Zeit gelebt, aber haben eigentlich in völlig unterschiedlichen Welten gelebt. Eben der jüdische Gelehrte, der Bildhauer, von dem man nicht genau wusste, woher er kommt und wie er in der Ukraine eigentlich gelandet ist, aber der wahnsinnig genial war. Und dann eben dieser Philosoph, der eher dann eben auch so in der Ostukraine unterwegs war. Das macht sie, finde ich, sehr eindrucksvoll, diese Welt dann auch nochmal zu beschreiben und immer wieder auf die zurückzukommen. Nämlich die Werner, ich glaube, es zieht sich ja fast das ganze Buch, dass die dann erwähnt werden.
Und es geht eben auch um die Frage, was ist belegbar, was muss erzählt werden.
Ja.
Auch ganz spannend, also es gibt die Erzählerfigur Romana am Anfang und die wird aber relativ bald entlarvt als unzuverlässige Erzählerin. Also sie lügt offensichtlich und das ist auch, was die große Spannung des Romans ausmacht, dass sie eben die Geschichte des Bogdans erzählt und man aber weiß, es stimmt nicht ganz.
Weiß man es als Leserin sofort, dass sie wirklich lügt oder stellt man sie nur also irgendwie in Frage?
Im ersten Teil gibt es dann den Punkt, wo es dann klar wird, dass sie Sachen sagt, die sie vorher nicht gesagt hat. Also eben im Krankenhaus dann.
Ja, mit den dann Schuhen und solche Sachen auch.
Schuhgröße, ja, dass das nicht stimmt. Und auch mit den Heiraten, dass sie sagt, sie sind verheiratet und dann doch nicht. Also man merkt, sie erzählt je nach Situation andere Sachen.
Ja.
Und es ist aber auch, es bleibt auch unklar. Also man weiß nicht genau, wie diese Figur, man kann sie nicht fassen. Und sie ist dann eigentlich die perfekte Metapher auch für die Erzählerin. Sie hört zu und gibt dann wieder.
Ja, also sie ist eben die große Erzählerin in diesem Buch. Und das Interessante ist, dass sie ja von allen sehr, sehr viel weiß, aber wir erfahren ja über sie ganz, ganz wenig. Also man weiß dann schon gewisse Sachen über die Romana, wo sie arbeitet und wo sie vielleicht lebt oder gelebt hat. Es wird dann eh vieles eigentlich aufgedeckt gegen Ende, weil es ja dann ein paar andere Blickweisen noch gibt auf sie. Aber ja, sie ist so eine Persönlichkeit, die sehr viele Fragen aufwirft, die wirklich mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten gibt, obwohl sie die Erzählerin ist des ganzen Buches.
Und das ist auch, was das Ganze so spannend macht.
Ja.
Dass es nicht alles auserzählt wird, obwohl es so umfangreich ist. Also muss man auch dazu sagen, es ist ein sehr monumentales, epochales Werk. Mehrere Generationen, viele Erzählstränge, die sich kreuzen und wieder auseinandergehen.
Ja. Also es ist wirklich, das war mir zum Beispiel zu Beginn der Arbeit, war mir schon bewusst, dass das ein interessantes Werk ist, aber dass es tatsächlich, also sie hat mit dem Werk wirklich viel Erfolg. Es wird mittlerweile in mindestens 15 Sprachen übersetzt. In Europa fehlen nur noch, also von den europäischen Sprachen fehlen, glaube ich, nur noch zwei. Sie wird wahnsinnig viel herumgereicht, viel eingeladen und die meisten Bücher sind ja noch nicht einmal erschienen. Also das Deutsche ist da wirklich auch jetzt, war glaube ich nicht die erste Sprache, aber ist halt schon auch eine Sprache, das Deutsche, die mehr Leute lesen können. Also Kroatisch oder zum Beispiel, ich glaube Kroatisch ist noch früher erschienen, das können halt dann auch nicht so viele Leute lesen, aber Deutsch konnten halt dann zum Beispiel, der amerikanische Agent konnte halt dann Deutsch lesen und konnte sich selbst ein Bild machen zum Beispiel. Also wir haben da zum Glück auch wirklich eine, muss ich sagen, jetzt das Gefühl, schon auch eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Erstens der Verlag, der das Buch dann wirklich auch auf sich genommen hat und dass es eben über die deutsche Übersetzung jetzt sicher auch schneller gegangen ist, ganz einfach, dass das Buch in viele, viele andere Sprachen übersetzt wird.
Wie war das beim Übersetzen? Wie ist das zu zweit zu übersetzen?
Also es war mir jetzt von Anfang an klar, dass ich dieses Buch nicht allein übersetzen kann. Das hat im Original 800 Seiten, aber sehr dünnes Papier und sehr dicht bedruckt. Und jetzt in der deutschen Ausgabe hat es, glaube ich, 1200 Seiten, wenn man alles zusammennimmt. Und als der Verlag dann einmal einen Ausschnitt gelesen hat, zuerst hat der Verlag sich eigentlich gedacht, er kann das finanziell nicht stemmen, weil er natürlich die Übersetzung von so etwas dann auch schon relativ viel Geld kostet. Und als der Verlag dann einmal einen Ausschnitt gelesen hat, hat er dann doch gemeint, doch, er will das gern probieren, weil ihm der Text einfach sehr gut gefallen hat. Und dann hat sich lustigerweise der Alexander gerade doch wieder selbst an mich gewendet und hat gefragt, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen, und das hat ohnehin sehr gut für mich gepasst. Und wir sind daran eigentlich sehr spontan gegangen. Wir haben dann immer geschaut, wie passt das gerade gut. Zum Beispiel haben wir beim ersten Roman relativ große Abschnitte uns aufgeteilt. Da gibt es so Kapitel, die sind ca. 100, 150 Seiten lang, und dann haben wir das in diesen großen Abschnitten übersetzt und haben dann natürlich immer versucht, gut gegenzulesen. Um gerade, es gibt ja auch viele Begrifflichkeiten, die man abklären muss, auch Namen zum Beispiel, irgendwelche Quellen, auf die jetzt nicht direkt verwiesen wird, aber die man natürlich dann findet. Beim zweiten Band haben wir relativ kurze Abschnitte genommen, da waren es dann immer so 30 Seiten Abschnitte, weil eben diese Bildbeschreibungen ja sowieso relativ kurz sind. Da haben wir uns dann so durchgearbeitet, und beim letzten Band auch wieder relativ große Abschnitte. Ich glaube, unser Glück ist, dass wir beide aus dem süddeutschen Raum sind, dass unsere Sprachen doch relativ ähnlich sind. Wichtig war es auch, dass die Lektorin, die Jessica Bär, wirklich auch einen sehr genauen Blick dann noch drauf gehabt hat. Das ist, glaube ich, wirklich bei so einer Teamübersetzung dann schon auch sehr wichtig, dass eine Lektorin da ist, die sich sehr darauf einlässt und dann auch nochmal bemüht ist, vielleicht mal wo was abzugleichen und hier vielleicht dann noch ein bisschen stärker eingreift als bei einer normalen Übersetzung, die man alleine macht. Ja.
Wenn man merkt beim Lesen jetzt keine Brüche.
Merkt man nicht, das ist schön, das freut mich.
Vielen herzlichen Dank. Sophia Androchovic, die Geschichte von Romana, die Geschichte von Oljana, die Geschichte von Sophia, der Amadoka-Epos, erschienen im Residenzverlag, übersetzt aus dem Ukrainischen von Maria Weißenböck und Alexander Kratuchwil. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Literadio.
Bei Radio Dreieckland hört ihr Literradio, Gespräche zu literarischen Neuerscheinungen.
Herzlich willkommen bei Literradio. Zu Gast bei mir ist heute Alois Woldern. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Und wir sprechen über das Buch von Taras Schewtschenko, Nun gut, es waren scheinbar Worte nur, herausgegeben von Alla Paslavska und Alois Woldern, erschienen im Wieser Verlag. Vielleicht fangen wir mal an, wer war Taras Schewtschenko?
Schewtschenko ist der wichtigste ukrainische Dichter überhaupt, gehört in die Romantik, da gibt es einige andere auch, da gibt es schon ukrainische Dichtung. Schewtschenko ist die herausragende Figur aus verschiedenen Gründen, darauf können wir noch eingehen. Aber er ist eine zentrale auch Identifikationsfigur für die gesamte Ukraine, die vor allem in Krisensituationen wie der heutigen mitgenommen wird, mitgetragen wird. Etwa bei der Revolution am Maidan gab es Büsten von Schewtschenko, die ausgestellt wurden. Seine Texte werden zitiert und dergleichen mehr als er ist. Ja, mehr als nur ein Dichter, könnte man sagen, nicht? Er ist also eine ganz zentrale, ich sagte schon, Identifikationsfigur für die Ukraine.
Auch sein Lebenslauf ist exemplarisch.
Ja, ist symptomatisch, nicht? Sie wissen ja, Schewtschenko. Erstens einmal, Schewtschenko war Leibeigen, hatte so gut wie keine ordentliche Ausbildung. Bisschen lesen und schreiben, Psalmen rezitieren bei einem betrunkenen Küster, Mesner, einer Pfarre, nicht wahr? Als Leibeigener hatte er Glück im Unglück. Er wurde Kammerbursche eines Gutsherrn Engelhardt, deutsch-polnischer Provenienz. Und dort wurde entdeckt, dass er sehr gut zeichnen kann. Und früher oder später hat er diesen Engelhardt so lange gelöchert, bis dass er nach Petersburg zur Ausbildung zu einem Kunstmaler geschickt wurde. Und in Petersburg gab es Leute, die haben sein Talent erkannt und dann hat man ihn freigekauft. Das waren damals 2000 Rubel, eine gewaltige Summe. Aber um diese Summe hätte man vielleicht auch für ein tolles Rennpferd ausgelegt. Schewtschenko war nun ein freier Mann und konnte als freier Mann an der Akademie der Künste studieren, aber hat natürlich Zeit seines Lebens gelitten unter diesem Loskauf, nicht wahr? Ja, und dann hätte eigentlich Schewtschenko eine schöne Laufbahn als kleinrussischer Maler einschlagen können, nicht wahr? Wenn er nicht angefangen hätte zu schreiben. Und in diesem Schreiben hat Schewtschenko wie kein anderer eigentlich doch den ukrainisch-russischen Gegensatz betont. Nicht nur den sozialen Gegensatz, dass die armen Bauern leibeigen sind und von den Gutsbesitzern welcher Provenienz, nationalen Provenienz auch immer, schlecht behandelt werden, sondern auch, dass die ukrainische Unterschicht zu leiden hat unter einer russischen Oberschicht. Und je mehr das in seinen Texten thematisiert wurde, die nicht gedruckt worden durften, diejenigen, wo das drin war, nur desto mehr hat sich Schewtschenko exponiert und er hat sich dann auch engagiert in dieser Kyrillo-Methodianischen Bruderschaft, an und für sich eine politisch harmlose Verbindung mehrerer Intellektueller, die aufgedeckt wurde. Die dritte Abteilung Geheimpolizei hat einen Spitzel eingeschleust. Und dann gab es einen Riesenprozess und schlimme Urteile. Und das Schlimmste traf den Schewtschenko. Die anderen traf es nicht so schlimm, die waren noch sozial höher gestellt, die wurden aber verbannt und so. Und Schewtschenko musste also für gut 10 Jahre als gemeiner Soldat zum Militär mit dem Verbot zu schreiben und zu zeichnen. Weit weg von der Ukraine sowieso, östlich des Kaspischen Meeres. Ja, und das hat ihn eigentlich ziemlich gebrochen, muss man sagen. Erst nachdem der Zar Nikolaus I. gestorben ist, nach 1855 konnte man vorsichtige Versuche unternehmen. Es waren russische Damen, die Schewtschenkos literarische Größe schätzten. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich glaube, dann 1856 wurde Schewtschenko aus diesem Militärdienst entlassen, durfte aber nicht zurück, musste Nischne Nowgorod sein, Petersburg, durfte eigentlich abgesehen von einer reise nie mehr in die Ukraine zurück. Und war eigentlich, hat noch weitergeschrieben, muss man sagen, hat auch in der Soldatenzeit und in der Verbannung geschrieben, was er nicht dürfen hätte, aber immerhin, das gelang ihm. Manchmal haben auch die Vorgesetzten ein bisschen durch die Finger geschaut und das übersehen. Aber Schewtschenko kommt auch körperlich gezeichnet, also ein alter Mann zurück. Ein junger Mann wird zu den Soldaten gesteckt und ein alter Mann kommt zurück. Und das sieht man nicht, an den klassischen Schewtschenko-Denkmälern, hängender Schnurrbart, Pelzmütze. Das ist ein alter Mann, obwohl er kaum über 50 war, nicht wahr? Und hat dann noch, glaube ich, bis 1863 gelebt, ja.
Und es gibt auch in dem Buch einen autobiografischen Text, wo er seinen Werdegang schreibt. Aber auch in den Gedichten die Trennung, also die Verbannung aus der Ukraine, verhandelt er in seinen Gedichten. Und besingt, sehnt sich zurück in die Ukraine und besingt damit auch.
Das ist ein Thema, das immer wieder gehört. Ja, in vielen Texten haben wir das. Ja. Aus der Distanz der Verbannung, nicht wahr? Sowohl zeitlicher Rückblick auf die Kindheit, wo es irgendwie noch besser war, und dann auch räumlicher auf die. Es ist ja ein starker Kontrast zwischen der Ukraine, also einem Land des Südens, des Frühlings, der blühenden Kirschbäume, und Russland, ein Land des Nordens, des Herbstes, des Winters, da blüht nichts. Kalt, unfreundlich, Petersburger Klima, Nebel.
Das wird auch in dem Langgedicht am Schluss, also in der gegen Ende, das Katharina, wo es auch wo sie auch
da ist das
in ganz den Winter klar. reist, also vielleicht, wenn wir darauf später noch zurückkommen, vielleicht, was wir noch nicht gesagt haben, das Buch ist ein Querschnitt aus dem Werk, aus dem Gedicht,
hauptsächlich vor allem Gedichten, aus dem lyrischen Werk, ja.
Und es sind nicht alles Neuübersetzungen, also es
zum
gibt Neuübersetzungen
nicht.
Von Ihnen. Aber
Frau Spiech aus München hat mehr übersetzt.
Hauptsächlich sind es zusammengesammelte Übersetzungen, weil Taras Schewtschenko schon sehr früh übersetzt wurde ins Deutsche und es liegen auch besonders viele Übersetzungen im Deutschen vor. Und teilweise sind die aber jetzt nicht mehr gut zugänglich, also nur in Bibliotheken.
Das stimmt, es gab kaum Buchausgaben. Das heißt, es wurde in Zeitschriften veröffentlicht, die eine Zeit lang bestanden, aber heute nicht mehr. Und es gab viele Beiträge in Anthologien und diese Anthologien kann man, wenn man sich Mühe macht, in den Bibliotheken noch finden.
Das heißt, die Arbeit an dem Buch war eher eine Recherchearbeit. Wo eine findet
kompilatorische.
Man?
Kompilatorische. Ja, das hatte ich schon früher auch ein bisschen gemacht, nicht? Weil ich hatte geschrieben über die Rezeption Schewtschenkos und hatte also schon einigermaßen zusammen. Ich muss aber sagen, dass die Lemberger Kollegen, Frau Baslavska, auch noch einiges gefunden haben, was ich nicht wusste. Wir haben also eine Riesendatei, könnte man sagen, vorhandener Schewtschenko-Übersetzung. Man müsste das, es würde Sinn machen, sogar mal diese, eine Bibliografie aller Übersetzungen zu publizieren.
Im Vorwort schreiben Sie auch, dass Sie eben auch bewusst gute Übersetzungen ausgewählt haben.
Ja, das ist das Problem. Generell muss man sagen, Schewtschenko ist schwer zu übersetzen. Aus verschiedenen Gründen können wir nachher noch darauf eingehen. Ungeachtet dessen wurde ja viel übersetzt. Viele der Übersetzungen, gerade aufgrund der historischen Distanz Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, muten heute ein bisschen veraltet an. Es sind hier Diminutive, die Auslassungen und so weiter, dass man also, würde man heute nicht mehr als Lektor einem Übersetzer zubilligen, so eine Übersetzung zu publizieren. Wir haben hier eigentlich nicht eingegriffen. Wir haben versucht, die besseren auszuwählen. Dazu ist zu sagen, es gibt von klassischen, wichtigen Schewtschenko-Texten 2, 3, sogar 4 Übersetzungen. Oft ist es nicht leicht, die bessere davon zu wählen. An einer Stelle ist die eine besser, an der anderen Stelle die andere. Wir haben auch in manchen Fällen 2 verschiedene Übersetzungen gewählt, um ein bisschen diese Bandbreite zu zeigen. Aber es ging darum, etwa nicht nur den vorhandenen deutschen Schewtschenko zugänglich wieder zu machen.
Es ist eben auch die vergleichende Lektüre. Sie haben schon erwähnt, an manchen Stellen sind 2 Fassungen nebeneinander. Und da ist dann spannend zu sehen, wie weit die auseinander sind eigentlich.
Da müsste jetzt in der Mitte das ukrainische Original sehen. Dann könnte man sehen, wohin geht die eine, wohin geht die andere. Aber selbst wenn man das Original nicht hat, sieht man, dass es beträchtliche Unterschiede gibt.
Und auch, wenn man sagt, das sind historische, wenn man früher vielleicht freier umgegangen ist?
Naja, das Problem ist natürlich, dass Schewtschenko gereimte Gedichte verfasst hat. Im 1900, ganz klar, gibt es überhaupt nichts Ungereimtes. Wenngleich bei Schewtschenko es schon ein bisschen Abweichungen gibt, Verlagerung des Endreims auf den Binnenreim, hier ist Schewtschenko sogar seinerzeit voraus. Aber natürlich, auch der Großteil der ukrainischen Dichtung im 20. Jahrhundert ist in gebundener Sprache gereimt und mit Versmaß. Jetzt haben natürlich alle Übersetzer versucht, das beizubehalten und mussten hier Zugeständnisse machen, um zu Reimen zu kommen, die uns heute vielfach nicht mehr gefallen, die wir nicht mehr gut finden, haben sie Zugeständnisse nicht gemacht, von der Bedeutung der Begriffe abgegangen, halt mehr oder minder glücklich Reime gesucht und gefunden. Ist auch das Problem nicht bei der heutigen Schewtschenko-Übersetzung. Die Frage, kann man heute Schewtschenko ohne den Reim übersetzen? Die meisten machen das nicht. Die meisten versuchen nach wie vor Reime zu finden, wenngleich nicht in einem sklavischen Modell eines fixen Reimschemas. Man arbeitet mit freien Reimen, mit unreinen Reimen und dergleichen mehr. Ohne fixes Reimschema. Aber die, wissen Sie, es muss die Gebundenheit der Sprache, die Rhythmik sollte vor allem beibehalten werden. Früher hat das, wie gesagt, historische Übersetzungen haben vielfach gelitten unter dem Problem, gute Reime zu finden.
Wir haben noch gar nicht gesagt, also Schewtschenko hat als Literatursprache für seine Gedichte ganz bewusst das Ukrainische gewählt.
Sprich die Volkssprache. Zu dem Zeitpunkt, da Schewtschenko schreibt, gibt es keine kodifizierte ukrainische Literatursprache, die man nach Grammatik und Wörterbuch lernen oder lehren könnte. Ja, Schewtschenko hat in gewisser Weise aus der Not eine Tugend gemacht. Er konnte sehr gut Russisch. Durch den Aufenthalt in Russland und so weiter konnte er auch ziemlich gut Polnisch. Konnte also russische und polnische Autoren im Original lesen. No, und er konnte das kirchenslawisch-ukrainische von der Psalmenrezitation und aus der Kirche und von der Lehre in der kirchlichen Grundschule sozusagen. Aber er hat radikal die Volkssprache gewählt. Er ist nicht der Erste. Es gibt Ansätze, aber mehr als andere, weil er weniger von anderen in etwa der kirchenslawischen Norm oder beeinflusst war, hat er also ganz konsequent die Volkssprache gewählt und hat da hier ganz beträchtliche Effekte erzielt und hat auch, bevor noch die Volkssprache sich dann in langen Diskussionen durchgesetzt hat, als die Basis der Literatursprache, hat Schewtschenko mit seiner praktischen Verwendung dieser Volkssprache in seinen Texten den Durchbruch der Volkssprache zur Literatursprache bewirkt. Sieht man etwa in Galizien, wo es also in einem Streit um die Basis der ukrainischen Literatursprache, etwa 1870, 1880, wo also der Einfluss Schewtschenkos ein starkes Argument ist, dass man auf die Volkssprache und nicht etwa auf kirchenslawische oder russifizierte Formen zurückgreift.
Und er hat ihm auch, was im Vorwort auch gesagt wird, sehr viel auch mit Klang gearbeitet und frei gearbeitet, was dann für die Übersetzer auch schwierig ist.
Ja. Binnenreim, Alliterationen, Assoziationen und unvollständige Sätze und sehr, sehr viele Diminutive. Das kann man nicht unbedingt nachmachen. Das kommt aus der Folklore, das kommt aus dem ukrainischen Volkslied. Wobei natürlich Volkslied im Deutschen und im Ukrainischen ganz was anderes ist, nicht wahr? Generell, die ostslawische Folklore ist ganz was anderes als etwa unsere Volkslieder, die wir so aus dem Liederbuch kennen. Wir haben hier in dieser ostslawischen, speziell der ukrainischen, anonymen Volksdichtung etwa auch die Ballade, nicht wahr, die Duma, die historische Ereignisse, Kämpfe der Kosaken gegen die Türken oder gegen die Polen, andere Dinge, Heldenbiografien in Form von halb gereimten, halb nicht gereimten, rhythmisierten Gesängen, bringt epischen Liedern, die ursprünglich zu einem Kopsa oder Bandura gesungen, rezitiert worden und mit begleitet worden auf diesem Zupfinstrument.
Kopsa ist auch der Name seiner ersten.
Kobzar ist der auf der Kobza spielt und das, ja, die erste offiziell übrigens in Petersburg in ukrainischer Sprache publizierte Sammlung von Schewtschenko, die ihn auch als Dichter bekannt gemacht hat, ist der Kobzar, der Lautenspieler oder wie auch immer. Wobei immer diese Tätigkeit beides impliziert. Die Rezitation des mündlichen Textes, die Weitergabe dieses Textes zur musikalischen Begleitung. Das ist zunächst, ist er in der Funktion des Kobzar nicht zu trennen. Sowohl Musik als auch Text. Wichtiger ist der Text eigentlich.
Und man kann auch fast alle seine Gedichte als Lieder singen.
Es ist so. Es ist natürlich sekundär vieles als Kunstlied vertont worden. Das ist wieder was anderes. Aber man könnte etwa die Balladen Schewtschenkos, die er auch hat, die sich sehr in der Rhythmik anlehnen an diese Ballade aus der Folklore, könnte man durchaus rezitieren. Im Sinne, wie die Ballade der Folklore rezitiert wird.
Und der Kobzar, also der Sänger, ist auch eine Figur, die bei ihm auftaucht.
Die immer wieder vorkommt. Das ist aber nicht nur bei ihm, nicht, weil die ukrainische Tradition kennt diesen Kobzar als blinden Mann, der umso mehr auf das Wort und auf sein inneres Sehen und auf sein Gedächtnis angewiesen ist. Und er hat ein armer kleiner Bub, der ihn führt. Und die beiden wandern von Dorf zu Dorf, betteln, beziehungsweise erspielen sich den Lebensunterhalt mit dem, was der Kobzar singt. Tatsächlich wurden, also diese Banduristen hat es gegeben bis in die Sowjetzeit, nicht wahr? Es gab dann schlimme Übergriffe auch des Sowjetregimes gegen diese Vertreter einer anonymen Volkskunst, die über Jahrhunderte gehalten hat.
In dem Buch ist drinnen eben die Ballade von der Katharina,
ja,
wo dann eben auch am Schluss so ein Sänger.
Genau, im Epilog, nicht wahr, ist diese Figur des blinden Sängers, der von einer Figur, die aus dieser Ballade stammt, aus diesem Poem geführt wird. Der Bub der Katharina tritt auf als der Junge, der diesen blinden Sänger führt.
Und da ist eben also von der Handlung, es geht eben ein junges Mädchen, das verführt wird von einem Soldaten und dann eben verstoßen wird und stirbt.
Ja, verstoßen wird es von den Eltern aufgrund der strengen Moralvorschriften. Ob die Eltern wollen oder nicht, sie müssen die Tochter, die mit einem unehelichen Kind kommt, aus dem Haus werfen.
Und das ist eben ein Motiv, das immer wieder vorkommt.
Das haben wir aber nicht nur in den slawischen Literaturen, klar. Aber wir haben das ganz massiv in der polnischen, in der russischen, in der ukrainischen Literatur.
Und bei Schewtschenko wird dieser anonyme Soldat aber zum Moskauer Soldat.
Er ist erstens kein Soldat, sondern Offizier, nicht wahr? In der Regel besteht eine Dimension dieser Verführungsgeschichte auch darin, dass ein Höherer, sozial Höherer, ein Bauernmädel verführt. Das ist auch hier der Fall. Nur kommt dazu, der sozial Höhere ist ein Moskal, wie das heißt, ein Moskowiter, und sie ist eine Ukrainerin. Und das ist mit wenigen Ausnahmen, es gibt einen ähnlichen Text, auch in der russischen Literatur, wo ein russischer Offizier in Finnland ein Mädel verführt. Finnland war damals ein Teil Russlands, nicht wahr? Wenig bekannt. Aber ansonsten ist das auch in der ukrainischen Literatur einzigartig. Wir haben ganz ähnliche Texte zum Teil in Prosa bei Schewtschenkos Zeitgenossen. Da ist es immer nur der Offizier, der das Mädel aus dem Bauernstand verführt und dann sitzen lässt. Und hier bei Schewtschenko ist es von Anfang an der Moskal, der Moskowiter. Und die ersten Zeilen, nicht wahr, dieses Poems, kann man sagen, beginnen mit einer Warnung an die ukrainischen Mädel: Ihr sollt eure Liebschaften haben, aber bitte passt auf, nicht mit dem Moskowiter, denn der verdirbt euch, heißt es ganz drastisch. Er liebt euch zur Hetz, zum Spaß, und er, nicht nur er lässt euch sitzen, er führt euch ins Verderben. Oh bitte, ist das Wort, das ist ganz deutlich, nicht wahr? Und die Zeitgenossen haben sofort assoziiert Katharina Ukraina. Also, die Figur des verführten Mädchens, letzten Endes zum Selbstmord gezwungen, ist eine Allegorie für die Ukraine. Der Verführer ist Russland.
Und was wir vorher schon gesagt haben, Ukraine der Frühling und Russland der
Winter. Das kommt dazu,
Winter.
Nicht weil das Ganze beginnt, das ist ja historisch völlig klar, russische Soldaten in der Ukraine stationiert und werden nach einer gewissen Zeit abgezogen. Der Offizier, der diese Einheit befehligt, wird abgezogen und er lässt sie und ihr Kind zurück. Das Ganze spielt im Süden. Ukraine wird als südliches Land angesehen. Im Frühling unter blühenden Kirschbäumen. Dahinter blitzend weiße Häuschen und so weiter und so weiter. Auch eine Form von Idylle, nicht wahr? Und dann geht sie zu Fuß mit dem Kind auf dem Arm, den Vater des Kindes und ihren Geliebten suchen. Und sie geht nach Norden. Es wird immer kälter und Schnee und Eis und so weiter und so weiter.
Was auch wiederkehrend ist bei ihm, Traum und Wirklichkeit, dass er immer wieder das Motiv hat, dass er etwas träumt.
Ja. Da könnte man nicht sagen, das ist in der Romantik nichts Neues. Nicht? Weder in der europäischen noch in der slawischen Romantik spielt der Traum eine ganz gewaltige Rolle als Korrektiv zu einer empirischen, zu einer Wirklichkeit, die auf die empirische Seite reduziert wird. Nicht? Die Wirklichkeit ist komplex. Dazu gehören also auch Träume, heute würden wir sagen, gehaltetes, unbewussten, archetypische Strukturen, das alles gehört zur Wirklichkeit, nicht nur die empirisch fassbare. Das wird also ein Bild des Traums deutlich.
Aber dann auch ganz, also im Kleinen in den Gedichten, immer wieder Träume. Und dann gibt es aber auch den großes Langgedicht, Ballade, Der Traum, eine Komödie.
Ja, das ist der Text, der Schewtschenkos Unglück bewirkt hat, nicht wahr? Weil dieser Text, wenn Sie ihn gelesen haben, endet mit einer ganz bösen Darstellung des Zaren und der Zarin. Konnte nicht gedruckt werden, ist klar, ging aber in Abschriften von Hand zu Hand und der Zar hat das zu lesen bekommen. Da war er zutiefst empört. Dieser Schewtschenko, der übrigens dadurch, dass ein Mitglied der kaiserlichen Familie dieses Porträt gekauft hat, wodurch die 2000 Rubel zur Loskaufung des Schewtschenko zusammenkamen. Genau dieser Mensch, der eigentlich dankbar sein müsste der kaiserlichen Familie, schreibt ein Pamphlet nicht nur gegen den Zaren und seine Familie, sondern die ganze russische Herrschaft und Aristokratie.
Und es wird eben auch Russland, also dass sie Mörder sind, also wirklich
ganz. Naja, da wird das ganz deutlich, nicht wahr? Das ist eine Sache, die wir also auch in der polnischen Literatur finden, nicht wahr? Die Beschreibung des Reiterstandbilds Peters des Großen in Petersburg. Und hier, diesem Standbild, wird also polemisiert mit der imperialen Funktion des Zarenreichs, das hier Völker wie die Ukraine, Polen und andere unterwirft und brutal ausnützt. Hier ist es sogar nicht wahr. Und es werden zwei Figuren genannt, Peter der Große und Katharina die Zweite, Henker, Ludoidi, Menschenfresser quasi, die Ukraine entsprechend schlecht behandelt haben. Das war natürlich klar für die russische Geschichtsauffassung. Eklat und eine Herausforderung sondershausen. Aber wie gesagt, diese Sache, das geht zurück auf eine Polemik eigentlich zwischen Mickiewicz, der als erster hier am Reiterstandbild diese Kritik anbringt, worauf dann Puschkin antwortet und in der Vorrede zum letzten Poem, dem Ehrenreiter, den Peter rehabilitiert und glorifiziert. 10 Jahre später macht Schewtschenko noch einmal, anders als Mickiewicz, mit verhaltenen Tönen nicht. Im Ende wird sehr deutlich die Kritik, aber am Anfang ist das so verfremdend dargestellt, als ob er nicht wüsste, wer das ist und so weiter. Das ist eine andere Strategie der Darstellung des Umgangs mit diesem Denkmal.
Und auch die Entscheidung von Schewtschenko, ukrainisch für seine Gedichte zu wählen, hat ihn eben zum wichtigsten Dichter für die Ukraine gemacht. Richtig. Aber sein Weltruhm ist, also er ist weniger bekannt wie Zeitgenossen,
überhaupt auch, ja.
Die auf Russisch geschrieben
das
haben.
Das hängt natürlich mit dem imperialen Gestus und Sprachen zusammen, nicht wahr? Übrigens, Schewtschenko hat viel auch auf Russisch geschrieben. Wenn Sie die Seiten zusammenrechnen, ist es wahrscheinlich gleich viel oder mehr. Aber der russisch schreibende Schewtschenko, Prosa-Autor, ist ein guter Autor unter vielen, vielen guten russisch schreibenden und russischen Prosa-Autoren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der ukrainische Schewtschenko ist einzigartig. Das, was Schewtschenko zur Identitätsfigur für die Ukraine macht, ist sein ukrainisches und lyrisches Werk. Lyrisch beziehungsweise dann episch im Sinne von Poematern, aber nicht das Prosa-Werk.
Vielleicht eine kurze Leseprobe. Stichprobe, dass man ein bisschen den
Klang naja, hört. Es ist. Gehen wir noch einmal auf die Katharina zurück, weil wir da, wissen Sie, da zeigt sich der Zusammenhang von Ideologie und Übersetzen. Wir haben eine sehr schöne Übersetzung der Katharina in Versen, rhythmisch sehr gut eigentlich von, ich glaube, Alfred Corella, jetzt muss ich nachschauen, DDR-Übersetzer, guter Übersetzer. Ja, Corella. Entstanden irgendwann in den 50er Jahren. Und da darf natürlich der russisch-ukrainische Gegensatz nicht da sein. Genau das, was Schewtschenko hier mit dem Poem zum Ausdruck bringt, muss nivelliert werden. Das heißt, vom Moskal, vom Moskowiter, in den ersten Zeilen ist nichts mehr da. Wenn ihr lieben wollt, ihr Mädchen, liebt keinen Soldaten. Der Soldat ist fremd im Lande, wird euch stets verraten. Der Soldat liebt nur zum Spaße, lässt euch Spaß entstehen. Ja. Erstens, der Soldat ist im Original der Moskowiter und statt lässt euch Spaß entstehen, heißt es, führt euch ins Verderben. Hubet was. Bringt euch um, ist vielleicht zu drastisch, nicht verbrannt. Bringt euch den Untergang, ist etwas mehr als lässt euch Spaß entstehen. Aber das Problem ist, dass hier der Moskowiter nicht sein darf. Im sozialistischen Bruderstaat der Sowjetrepubliken gibt es keinen russisch-ukrainischen Konflikt. Brüder, Schwestern, wie auch immer. So hätte man es zumindest gewollt. So wird also eine sehr gute Übersetzung, technisch sehr gute, ja, zu einer nicht guten, weil sie die Message des Textes entstellt. Es geht nur um wenige Begriffe, die hier da sind. Nicht wahr? An allen Stellen, wo dann dieser russisch-ukrainische Konflikt kommt, wird hier geklettert.
Und es ist aber auch das Spannende an dem Buch, dass eben auch von Ivan Franko, also ältere und neuere, dass man auch den anderen Zugang zum Übersetzen.
Ja, Franko hat, ist er. Also wie Franko ist, wie gesagt, der größte westukrainische Autor, 1916 gestorben, einige Monate vor dem Kaiser Franz Josef. Aber Franko hat unendlich viel ins Ukrainische übersetzt. Er wollte quasi die Weltliteratur dem einfachen Ruthenischen, wie das im österreichischen Sprachgebrauch ist, Leser zugänglich machen. Er hat sehr wenig aus dem Ukrainischen ins Deutsche. Was er übersetzt hat, das waren Schewtschenko-Texte. Franko hat zunächst einmal Revue passieren lassen, was ist vor da an Schewtschenko-Texten, hat sehr schlecht geurteilt, das sei alles quasi nichts wert. Und hat dann gezeigt, wie man es besser machen kann, hat ein paar sehr gute Übersetzungen gemacht, hat von einem Schewtschenko-Gedicht drei verschiedene Übersetzungen gemacht, ohne sich auch definitiv für eine zu entscheiden. Aber auch die Übersetzungen des Ivan Franko sind zum Teil aus der heutigen Sicht ein bisschen veraltet.
Das Buch macht sich auch zur Aufgabe, einen Zugang zu schaffen in das Werk von Schewtschenko.
Ja, unbedingt.
Und auch zum besseren Verständnis, warum er so wichtig ist und seine einzigartige Rolle. Und eben auch das Tolle, der Zugang, also das Lob der Übersetzung, dass eben so viele Übersetzungen zugänglich gemacht werden und jede zeigt eine andere Schattierung von Schewtschenko.
Ja, ja, das ist ein bisschen auch nicht, weil es sollte auch ein bisschen die vielen gewürdigt werden. Darunter auch Frauen, muss man sagen. Es gibt zwei, drei, die Julia Virginia und so, die eigentlich ganz gute Übersetzungen gemacht haben, die hier aufgenommen sind. Heute kennt diese Übersetzerinnen, zum Teil waren sie auch kein Mensch mehr. Auch die anderen Übersetzer sind also zum Großteil vergessen.
Dann eine große Leseempfehlung, Taras Schewtschenko. Nun gut, es waren scheinbar Worte nur, herausgegeben von Alla Paslavska und Alois Woldern, erschienen im Visa Verlag. Herzlichen Dank, lieber Alois Woldern, für das Gespräch.
Ja, ich danke für die Möglichkeit, darüber ein bisschen zu sprechen.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Das war Literadio, eine Sendung des Literadio-Kollektivs aus Österreich. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de.